Selma Lagerlöf berichtet uns von der wundersamen Reise des Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Heute hören wir von der alten Bauersfrau. Es ist Donnerstag, der 14. April. Drei müde Wanderer waren in der späten Abendstunde ausgezogen, um ein Nachtlager zu suchen. Sie zogen durch einen ärmlichen und schwach bebauten Teil des nördlichen Smalandes, aber dass sie einen Ruheplatz, wie sie ihn sich wünschten, finden könnten, hätte man doch meinen können, denn sie waren keine verwöhnten Leute, die weiche Betten und feine Stuben verlangten. Hätte nur einer dieser langen Bergrücken einen Gipfel so steil und hoch, dass kein Fuchs an einer Seite hinaufklettern kann, so hätten wir schon einen guten Schlafplatz, sagte einer von ihnen. Wäre dann nur kein Eis auf einem der großen Moore, oder wäre es nur so sumpfig und nass, dass sich kein Fuchs darauf wagte, so wäre das auch ein gutes Nachtquartier, sagte der zweite. Hätte sich nur das Eis auf einem der großen Seen, an dem wir vorüberreisen, vom Lande losgelöst, so dass ein Fuchs nicht da hinauf könnte, so hätten wir gefunden, was wir suchten, sagte der Dritte. Das Schlimmste war, dass, sobald die Sonne untergegangen war, zwei von den Wanderern so müde wurden, dass sie jeden Augenblick nahe daran waren, umzustürzen. Der Dritte, der sich wohl noch halten konnte, wurde immer unruhiger, je näher die Nacht heranrückte. »Es ist doch ein Unglück«, dachte er, »dass wir in ein Land gekommen sind, wo die Seen und Sümpfe zugefroren sind, so dass der Fuchs überall hinkommen kann. An anderen Stellen ist das Eis ja schon aufgetaut, aber jetzt sind wir scheinbar oben in dem allerkältesten Smaland«, wohin der Frühling noch nicht gekommen ist. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll, um einen guten Schlafplatz zu entdecken. Wenn ich keine Stelle finde, die gut geschützt ist, so haben wir reinige Fuchsmorgen hier. Er sah sich nach allen Seiten um, aber er sah keinen Ort, wo sie einkehren konnten. Und es war ein dunkler, nasskalter Abend mit Wind und Sprühregen. Mit jedem Augenblick, der verging, wurde es unheimlicher und scheußlicher um sie her. Es mag wunderlich erscheinen, aber die Reisenden hatten gar keine Lust, auf einem Gehöft um Unterkunft zu bitten. Sie waren schon an vielen Dörfern vorübergekommen, ohne an eine einzige Tür anzuklopfen. Nicht einmal mit den kleinen Hütten am Waldesrande, die arme Wanderer so gerne antreffen mögen, wollten sie etwas zu schaffen haben. Man könnte sich fast versucht fühlen zu sagen, es schadete ihnen gar nicht, dass es ihnen so schlecht erging, wenn sie nicht um Hilfe bitten wollten, wo Hilfe zu erlangen war. Aber schließlich, als es so dunkel geworden war, dass der helle Streif am Horizont fast verschwand und die beiden, die des Schlafes bedurften, sich wie im Halbschlaf bewegten, kamen sie an einen Bauernhof, der ganz allein, weit entfernt von allen Nachbarn lag. Und nicht genug damit, dass er so einsam lag, er sah auch so aus, als sei er ganz unbewohnt. Kein Rauch stieg aus dem Schornstein auf, kein Licht drang durch die Fenster hinaus, kein Mensch war auf dem Hofplatz zu sehen. Als derjenige von den dreien, der sich noch halten konnte, das Haus sah, dachte er, »Jetzt muss es gehen, wie es will. Wir müssen versuchen, hier auf dem Gehöft unter Dach zu kommen. Etwas Besseres finden wir nicht.« Gleich darauf standen alle drei auf dem Hof. Die beiden fielen im selben Augenblick, als sie standen, in Schlaf. Der Dritte aber sah eifrig um sich, um zu entdecken, wo er unter Dach kommen könnte. Es war keineswegs ein kleines Gehöft. Außer Wohnhaus, Pferdestall und Kuhhaus waren da lange Seitenflügel mit Scheuern und Tennen und Vorratskammern und Geräteschuppen. Aber es sah alles schrecklich heruntergekommen und verfallen aus. Die Mauern waren grau und moosbewachsen und machten den Eindruck, als wenn sie einstürzen wollten. In dem Dach waren klaffende Löcher, und die Türen hingen schief auf zerbrochenen Hängen. Es war offenbar lange her, seit jemand dort auf dem Hof daran gedacht hatte, auch nur einen Nagel in die Wand zu schlagen. Indessen hatte der, der wach war, ausfindig gemacht, welches von den Häusern der Kuhstall war. Er rüttelte seine Reisekameraden auf und führte sie an die Stalltür. Die war glücklicherweise nur mit einer Kampe geschlossen, die er mit einem Stock leicht in die Höhe heben konnte. Er atmete schon erleichtert auf bei dem Gedanken, dass sie bald in Sicherheit sein würden. Aber als die Stalltür mit lautem Kreischen aufsprang, hörte er eine Kuh brüllen. »Kommt meine Herrin endlich«, sagte die Kuh. »Ich glaube nicht, dass ihr noch die Absicht hättet, mir heute Abend Futter zu geben.« Der Wache blieb erschreckt an der Tür stehen, als er merkte, dass der Kuhstall nicht leer war. Aber er sah bald, dass da nur eine einzige Kuh war und 3, 4 Hühner. Da fasste er wieder Mut. »Wir sind 3 arme Reisende, die gerne über Nacht eine Unterkunft finden wollen, wo uns kein Fuchs überfallen und keine Menschen uns fangen können«, sagte er. »Wir möchten gern wissen, ob sich dieser Ort für uns eignen könne.«
»Ich kann es mir nicht anders denken«, antwortete die Kuh. »Die Wände sind freilich schadhaft, aber noch kann der Fuchs nicht dorthin durch. Und hier wohnt niemand als eine alte Frau, die wahrhaftig keine Kräfte hat, um jemanden gefangen zu nehmen. Aber wer seid ihr denn?« fuhr sie fort, indem sie sich in ihrem Stand umdrehte, um die Neuangekommenen zu sehen. »Ich bin Nils Holgersen aus Westbemmenhög. Ich bin in einen Kobold verwandelt«, erwiderte der Erste der Eintretenden, »und ich habe eine zahme Gans bei mir, auf der ich zu reiten pflege, und eine Graugans.«
»So seltener Besuch ist mir noch nie über meine Schwelle gekommen«, sagte die Kuh. »Und ihr sollt willkommen sein. Wenn ich auch lieber gesehen hätte, dass es meine Herrin gewesen wäre, die käme, um mir mein Abendbrot zu geben.«
Der Junge half nun den Gänsen in den Kuhstall hinein, der ziemlich groß war, und stellte sie in einen leeren Stand, wo sie augenblicklich einschliefen. Er selbst machte sich ein kleines Bett aus Stroh und hoffte, dass er bald ihrem Beispiel folgen würde.
Aber daraus wurde nichts, denn die arme Kuh, die ihr Abendbrot noch nicht bekommen hatte, konnte keinen Augenblick ruhig sein. Sie rüttelte an der Halskette, bewegte sich in dem Stand hin und her und klagte, dass sie so hungrig sei. Der Junge vermochte kein Auge zu schließen, und er lag da und nahm in Gedanken alles durch, was ihm in den letzten Tagen begegnet war.
Er dachte an das Gänsemädchen Aase und den kleinen Mats, denen er so unverhofft begegnet war, und er war sich klar darüber, dass das kleine Haus, das er unversehens in Brand gesteckt hatte, ihr altes Heim ins Maaland sein müsste. Er konnte sich ja auch entsinnen, dass sie ihm von genau so einem Haus und von so einer großen Heide ringsumher erzählt hatten. Nun waren sie dahergewandert, um ihr Heim wiederzusehen, und als sie es erreicht hatten, stand es in hellen Flammen. Es war ja ein großer Kummer, den er ihnen bereitet hatte, und es tat ihm sehr leid. Wenn er jemals wieder ein Mensch wurde, musste er versuchen, ihnen das Leid und den Schmerz zu vergüten. Dann wanderten seine Gedanken zu den Krähen. Und als er an Fumle Drumle dachte, der ihm das Leben gerettet hatte, und er so bald, nachdem er zum Häuptling gewählt war, den Tod erleiden musste, da wurde er so traurig, dass ihm die Tränen in die Augen traten. Die letzten Tage waren hart für ihn gewesen, aber ein großes Glück war es doch, dass der Gänserich und Daunenfein ihn aufgespürt hatten. Der Gänserich erzählte, dass, sobald die wilden Gänse sein Verschwinden bemerkt hatten, alle die kleinen Tiere im Walde nach ihm ausfragten. So erfuhren sie denn bald, dass er von einer Schar wilder Krähen aus Maaland entführt worden war. Aber die Krähen waren schon außer Sicht, und niemand konnte sagen, welchen Kurs sie genommen hatten. Um den Jungen so schnell wie möglich zu finden, hatte Akka alsdann den wilden Gänsen befohlen, immer zu zweie nach verschiedenen Seiten auszufliegen, um nach ihm zu suchen. Aber sie mochten ihn nun gefunden haben oder nicht, nachdem sie 2 Tage gesucht, sollten sie alle im nordwestlichen Smaaland auf einem hohen Berggipfel zusammentreffen, der einem stumpfen Turm glich und der Taberg hieß. Und nachdem Akka sie die besten Wegzeichen gelehrt und ihnen genau beschrieben hatte, wie sie den Taberg finden würden, da trennten sie sich. Der weiße Gänserich hatte Daunenfein zur Reisegefährtin erwählt, und sie flogen in großer Angst um den Däumling von einem Ort zum anderen. Während sie so umherstreiften, hörten sie eine Drossel, die auf einem Baumwipfel saß, schelten und schmähen, dass einer, der Krähenraub hieß, sich über sie lustig gemacht hatte. Sie hatten sich mit der Drossel in eine Unterhaltung eingelassen, und sie hatte ihnen gezeigt, nach welcher Seite dieser Krähenraub geflogen war. Nach einer Weile trafen sie einen Täuberich, einen Star und eine Stockhente, die sich alle über einen boshaften Wicht beklagten, der sie in ihrem Gesang gestört hatte, und der Krähenraub, Krähen gestohlen und Krähendiebstahl hieß. Auf diese Weise konnten sie Däumlings Spur bis hinab nach der Heide in der Sönnerböer Heide verfolgen. Sobald der Gänserich und Daunenfein Däumling gefunden hatten, zogen sie weiter gegen Norden, um nach dem Taberge zu kommen. Aber es war ein langer Weg, und die Dunkelheit überraschte sie, ehe der Berggipfel in Sicht kam. »Wenn wir nur morgen dahin gelangen, dann hat alle Sorge ein Ende«, dachte der Junge und bohrte sich tief ins Stroh hinein, um wärmer zu liegen. Die Kuh hatte während der ganzen Zeit in ihrem Stand rumort. Jetzt begann sie plötzlich, mit dem Jungen zu reden. »Ich meine, einer von denen, die hier hereinkamen, sagte, er sei ein Kobold. Verhält sich das so? Dann muss er sich wohl darauf verstehen, eine Kuh zu besorgen.« »Was fehlt dir denn?« fragte der Junge.
»Mir fehlt alles Mögliche«, sagte die Kuh. »Ich bin weder gemolken noch ordentlich besorgt. Ich habe kein Nachtfutter in meiner Krippe bekommen, und es ist nicht unter mir ausgemistet worden. In der Dämmerstunde kam die Hausfrau hier herein wie gewöhnlich, um alles bei mir in Ordnung zu bringen. Aber sie war so krank, dass sie gleich wieder gehen musste, und sie ist nicht wiedergekommen.«
»Es ist traurig, dass ich so klein bin und keine Kraft habe«, sagte der Junge. »Ich glaube nicht, dass ich imstande bin, dir zu helfen.«
»Du brauchst dir nicht einzubilden, dass du keine Kräfte hast, weil du klein bist«, sagte die Kuh. »Alle Kobolde, von denen ich habe erzählen hören, sind so stark gewesen, dass sie ein ganzes Fuder Heu ziehen und eine Kuh mit einem Schlag ihrer geballten Faust töten könnten.«
Der Junge konnte es nicht lassen, darüber zu lachen.
Aber das waren wohl Kobolde anderer Art als ich, sagte er. Aber ich will deine Halskette losmachen und dir die Türe öffnen. Dann kannst du hinausgehen und aus einer der Wasserpfützen draußen auf dem Hof trinken. Und dann will ich versuchen, auf den Heuboden hinaufzuklettern und dir etwas Heu in die Krippe hinabwerfen. Das ist ja immerhin eine Hilfe, meinte die Kuh. Der Junge tat, wie er gesagt hatte, und als die Kuh mit der vollen Krippe vor sich dastand, dachte er, dass er nun wohl endlich schlafen dürfte. Aber kaum war er wieder ins Bett gekrochen, als sie von Neuem mit ihm zu reden begann. »Du wirst gewiss ganz ärgerlich auf mich, wenn ich dich nun noch um etwas bitte«, sagte die Kuh. »Nein, wenn es nur etwas ist, was ich kann«, erwiderte der Junge. »Dann möchte ich dich bitten, ob du nicht in das Haus hier gerade gegenüber hineingehen und dich danach umsehen wolltest, wie es meiner Herrin geht. Ich fürchte, dass ihr ein Unglück zugestoßen ist.«
»Nein, das kann ich nicht«, sagte der Junge. »Ich kann keine Menschen vor Augen kommen.«
»Du wirst dich doch nicht vor einer alten, kranken Frau fürchten«, sagte die Kuh. »Du brauchst auch gar nicht ins Haus hineingehen. Stelle dich nur draußen vor die Tür und gucke durch den Türspalt.«
»Nun, wenn du nichts weiter von mir verlangst, so muss ich es wohl tun«, sagte der Junge. Dann öffnete er die Stalltür und ging auf den Hof hinaus.
Es war eine schreckliche Nacht, in die er hinauskam. Da waren weder Mond noch Sterne am Himmel, der Sturm heulte und der Regen strömte hernieder. Das Schlimmste aber war, dass da 7 große Eulen in einer Reihe auf dem Dachrücken des Wohnhauses saßen. Es war schrecklich, sie nur anzuhören, wie sie so dasaßen und über das Wetter heulten. Und noch schlimmer aber war es daran zu denken, dass wenn nur eine einzige ihn erblickte, es mit ihm aus wäre. »Der Ärmste, der so klein ist«, dachte der Junge, als er auf den Hofplatz hinauslief. Und er hatte wohl Grund, das zu sagen. 2 wurde er umgeweht, ehe er nach dem Wohnhaus hinüberkam, und 1 fegte ihn der Wind in eine Wasserpfütze hinein, die so tief war, dass er fast ertrunken wäre. Aber er kam doch hinüber. Er kletterte ein paar Stufen hinauf, kroch über eine Türschwelle und gelangte auf eine Diele. Die Stubentür war geschlossen. Aber unten in der einen Ecke war ein großes Stück herausgenommen, damit die Katze ein- und ausgehen konnte. Es war also leicht genug für den Jungen, nachzusehen, wie es da drinnen stand. Kaum hatte er einen Blick in die Stufe geworfen, als er zusammenzuckte und den Kopf zurückzog. Auf dem Fußboden lag eine alte, grauhaarige Frau lang ausgestreckt. Sie rührte sich nicht und stöhnte auch nicht, und ihr Gesicht schimmerte wunderlich weiß. Es sah so aus, als wenn ein unsichtbarer Mond sein Licht darauf werfe. Der Junge musste daran denken, dass, als sein Großvater gestorben war, dessen Gesicht auch so wunderlich weiß gewesen war. Und er begriff, dass die alte Frau, die da in der Stube auf dem Fußboden lag, tot war. Der Tod hatte sie offenbar überrascht, so dass sie sich nicht einmal auf ihr Bett hatte legen können. Es wurde ihm so schrecklich bange, als es ihm klar geworden war, dass er sich mitten in der Nacht alleine mit einer Leiche befand. Über Hals und Kopf stürzte er die Treppe hinab und wieder in den Kuhstall hinein. Als er der Kuh erzählte, was er in der Stube gesehen hatte, hielt die mit dem Fressen inne. »Ja, dann ist meine Herrin tot«, sagte sie. dann ist es wohl auch mit mir bald vorüber.
»Es wird sich wohl jemand finden, der sich deiner annimmt«, sagte der Junge tröstend.
»Ach, du weißt ja nicht«, sagte die Kuh, »dass ich schon doppelt so alt bin, wie eine Kuh zu sein pflegt, ehe sie auf die Schlachtbank kommt. Aber ich mache mir nichts mehr daraus zu leben, wenn die da drinnen nicht mehr kommen und für mich sorgen kann.«
Dann schwieg sie eine Weile, aber der Junge konnte wohl merken, dass sie weder schlief noch aß. Es währte auch nicht lange, als sie wieder zu sprechen begann.
»Liegt sie an der Erde?« fragte sie.
»Ja, das tut sie«, antwortete der Junge.
»Sie hatte die Gewohnheit, hierher in den Kuhstall zu kommen und mit mir über alles zu reden, was sie bekümmerte. Ich verstand, was sie sagte, wenn ich ihr auch nicht antworten konnte. In den letzten Tagen ging sie umher und sprach davon, dass sie befürchtete, es würde niemand bei ihr sein, wenn sie stürbe. Sie ängstigte sich, dass ihr niemand die Augen zudrücken und ihr die Hände kreuzweise über die Brust legen würde, wenn sie tot sei. Du würdest wohl nicht hineingehen und das tun?«
Der Junge besann sich. Er erinnerte sich noch sehr wohl, wie sein Großvater gestorben war. Da hatte seine Mutter ihn mit großer Sorgfalt zur Ruhe gebettet. Er wusste, dass dies alles war, was geschehen musste. Aber auf der anderen Seite wusste er auch, dass er nicht den Mut hatte, in dieser schrecklichen Nacht zu der Toten hineinzugehen. Er sagte nicht nein, rührte sich aber auch nicht vom Fleck. Die alte Kuh schwieg eine Weile, als warte sie auf Antwort. Als der Knabe aber nichts sagte, wiederholte sie ihre Bitte nicht. Sie begann im Gegenteil, mit ihm von ihrer Herrin zu sprechen. Darüber war viel zu sagen. Zuerst erzählte sie ihm von all den Kindern, die sie groß gemacht hatte. Die kamen ja jeden Tag in den Stall, und im Sommer hüteten sie die Kühe auf dem Moor und auf den Wiesen, so dass die alte Kuh gut von ihnen Bescheid wusste. Es waren alles ausgezeichnete Kinder, fleißig und fröhlich. Eine Kuh wusste recht gut, wie ihre Hüter beschaffen sind. Auch von dem Gehöft war viel zu erzählen. Da war nicht immer alles so verfallen gewesen wie jetzt. Es gehörte viel Land dazu, wenn auch der größte Teil sumpfig und steinig war. Kornfelder waren da nicht viele, dahingegen waren da überall ausgezeichnetes Weideland. Es gab Zeiten, wo in jedem Stand im Kuhstall eine Kuh angekettet war und wo der Ochsenstall, der jetzt ganz leer stand, voller Ochsen gewesen. Und damals herrschte Freude und Frohsinn in Stube und Stall. Wenn die Frau die Stalltür öffnete, sang und trällerte sie, und alle Kühe brüllten vor Freude, wenn sie sie kommen hörten. Aber als der Hausherr starb, als die Kinder noch klein waren, so dass sie noch keinen Nutzen schaffen konnten, musste die Hausfrau alle Arbeit und Fürsorge übernehmen. Sie war stark wie ein Mann, und sie pflügte und erntete. Am Abend, wenn sie in den Stall kam, um zu melken, war sie manchmal so müde, dass sie weinte. Aber wenn sie an ihre Kinder dachte, wurde sie wieder fröhlich. Dann trocknete sie die Tränen und sagte, »Es macht nichts, ich werde schon wieder gute Tage bekommen, wenn meine Kinder erst erwachsen sind.« Ja, wenn sie erst erwachsen sind. Aber sobald die Kinder erwachsen waren, befiel diese eine wunderliche Sehnsucht. Sie hatten keine Ruhe mehr daheim, sie reiste nach fremden Ländern. Ihre Mutter bekam niemals Hilfe von ihnen. Ein paar von den Kindern waren schon verheiratet, als sie fortreisten, und sie ließen ihre kleinen Kinder in dem alten Heim zurück.
Und nun liefen diese Kinder mit der Hausfrau in den Kuhstall, genauso wie es ihre eigenen getan hatten. Sie hüteten die Kühe und waren gute und tüchtige Kinder. Und am Abend, wenn die Großmutter so müde war, dass sie mitten beim Melken einschlief, konnte sie sich mit dem Gedanken an sie ermuntern und neuen Mut schaffen. »Ich werde schon gute Tage bekommen«, sagte sie und schüttelte den Schlaf ab, »wenn nur die Kinder erst erwachsen sind.« Als aber diese Kinder erwachsen waren, reisten sie zu den Eltern hinüber in das fremde Land. Keines kehrte zurück, keines blieb in der Heimat, und die alte Frau war schließlich ganz allein auf dem Gehöft. Sie bat sie auch nicht, bei ihr zu bleiben. »Du findest doch nicht, Rödlina, dass ich sie bitten sollte, hier bei mir zu bleiben, wenn sie in die Welt hinausreisen und es gut haben können«, sagte sie oft, wenn sie im Stall bei der alten Kuh stand. »Hier ins Maaland hat ihrer ja nichts als Armut.« Aber als das letzte Enkelkind gereist war, konnte die alte Frau nicht mehr. Mit einem Mal wurde sie grauhaarig und gebeugt. Ihr Gang wurde wackelnd, und es sah so aus, als habe sie keine Kraft mehr, sich zu rühren. Und sie hörte auf zu arbeiten, und sie mochte sich nicht mehr um das Gehöft kümmern, sondern ließ alles verfallen. Sie setzte die Gebäude nicht mehr im Stand, und sie verkaufte sowohl Kühe als auch Ochsen. Nur die alte Kuh, mit der Däumling jetzt sprach, die behielt sie. Die ließ sie leben, weil alle Kinder mit ihr draußen auf dem Felde gewesen waren. Sie hätte ja Mägde und Knechte in ihren Dienst nehmen können, um sich bei der Arbeit helfen zu lassen. Aber sie konnte es nicht ertragen, Fremde um sich zu sehen, jetzt, wo ihre Angehörigen sie verlassen hatten. Und vielleicht sah sie es auch am liebsten, dass das Gehöft verfiel, wenn keines von den Kindern kam, um es zu übernehmen. Sie machte sich nichts daraus, dass sie selber arm wurde, weil sie nicht für das sorgte, was ihr gehörte. Aber sie fürchtete, dass zu den Kindern Kunde davon dringen könnte, wie schlecht es ihr erging. »Wenn nur die Kinder es nicht erfahren«, seufzte sie, wenn sie im Stall umherschwankte. Die Kinder schrieben ihr beständig und baten sie, zu ihnen hinüberzukommen. Aber sie wollte nicht. Sie wollte das Land nicht sehen, das ihr die Kinder genommen hatte. Sie war böse darauf. »Es ist sicher dumm von mir, dass ich das Land nicht leiden kann, das so gut gegen sie gewesen ist«, sagte sie. »Aber ich will es nicht sehen.« Sie dachte nie an etwas anderes als an die Kinder und dass sie weggereist waren. Wenn es Sommer wurde, zog sie die Kuh heraus, so dass sie auf dem großen Moor weiden konnte. Sie selbst saß den ganzen Tag am Moor, die Hände im Schoß, und wenn sie nach Hause ging, sagte sie, »Sieh, Rödlina, hier wären große fette Äcker gewesen statt dieser unfruchtbaren Moore. So hätten sie nicht fortzureisen brauchen.« Sie konnte sich förmlich wütend sehen an dem Moor, das sich so groß und weiß ausbreitete und keine Nutzen schaffte. Und sie konnte da sitzen und davon reden, dass das Moor schuld daran sei, dass die Kinder von ihr gegangen waren. An diesem letzten Abend war sie elender und zittriger gewesen als je davor. Sie hatte nicht einmal das Melken mehr besorgen können. Sie hatte dagestanden und sich auf den Stand gestützt und erzählt, es seien zwei Bauern bei ihr gewesen. Die hätten gefragt, ob sie das Moor nicht verkaufen wolle. »Denk dir, Rödlina«, sagte sie, »denk dir, die sagen, auf dem Moor können Roggen wachsen. Nun schreibe ich an die Kinder, dass sie nach Hause kommen sollen. Nun brauchen sie nicht mehr fortzubleiben. Nun können sie Brot hier in der Heimat bekommen.«
Das war der Brief, den sie hatte schreiben wollen, als sie in die Stube gegangen war. Der Junge hörte nichts mehr davon, was die alte Kuh erzählte. Er machte die Stalltüre auf und ging in die Stube hinein zu der Toten, vor der er noch vor kurzem so bange gewesen war. Erst stand er einen Augenblick still und sah sich um. Die Stube sah nicht ärmlich aus, wie er sich gedacht hatte. Sie war reichlich versehen mit solchen Gegenständen, wie man sie bei Leuten anzutreffen pflegt, die Verwandte in Amerika haben. In einer Ecke stand ein amerikanischer Schaukelstuhl, auf dem Tisch am Fenster lag eine bunte Plüschtischdecke, über das Bett war eine hübsche Decke gebreitet, an den Wänden hingen die Fotografien der abwesenden Kinder und Kindeskinder in zierlichen, geschnitzten Rahmen. Auf der Truhe standen hohe Vasen und ein paar Leuchter mit dicken, gewundenen Kerzen. Der Junge fand eine Schachtel mit Streichhölzer und zündete die Kerzen an, nicht weil er das Bedürfnis hatte, besser zu sehen als bisher, sondern weil er glaubte, der Verstorbenen auf diese Weise Ehre zu erweisen. Dann ging er zu ihr hin, drückte ihr die Augen zu und legte ihr die Hände kreuzweise über die Brust und strich ihr das dünne, graue Haar aus dem Gesicht. Es kam ihm gar nicht mehr in den Sinn, bange vor ihr zu sein. Er war so von Herzen traurig, dass sie ihr Alter so in Einsamkeit und Sehnsucht hatte verleben müssen. Jetzt wollte er wenigstens diese Nacht bei ihrem entseelten Körper wachen. Er suchte nach dem Gesangbuch, und als er es fand, setzte er sich hin und las ein paar Gesänge halblaut. Aber mitten im Lesen hielt er inne, weil er an seine eigenen Eltern denken musste. Ach, dass sich Eltern so nach ihren Kindern sehnen können, das hätte er nie gedacht. Ob die daheim sich wohl auch nach ihm sehnten, so wie sich die alte Frau gesehnt hatte. Der Gedanke machte ihn froh, aber er wagte nicht daran zu glauben. Er war nicht so gewesen, dass sich jemand nach ihm sehnen konnte. Aber was er nicht gewesen war, das konnte er werden. Rings um sich her sah er die Bilder der Fortgereisten. Es waren große, starke Männer und Frauen mit ernsten Gesichtern. Da waren Bräute mit langen Schleiern und Herren mit feinen Kleidern. Und da waren Kinder, die lockiges Haar hatten und schöne, weiße Kleider. Und er fand, dass sie alle blind in die Luft hinausstarrten und nicht sehen wollten. »Ihr Ärmsten«, sagte der Junge zu den Bildern, »eure Mutter ist tot. Ihr könnt es nicht wieder gut machen, dass ihr von ihr gereist seid. Aber meine Mutter lebt.« Hier hielt er inne und nickte und lächelte vor sich hin. »Meine Mutter lebt«, sagte er, »mein Vater und meine Mutter leben beide.«